Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Sie arbeiten in einer Personalabteilung, sind HR-Manager oder Fach- und Führungskraft mit Personalverantwortung und möchten sich praxisorientiert weiterbilden, dann ist die HR-Zertifizierung im Arbeitsrecht genau das Richtige für Sie. Unser Online-Zertifizierungskurs vermittelt Ihnen in 6 Lerneinheiten innerhalb von 3 Monaten eine umfassende Ausbildung. Sie umfasst alle für Ihre Personalarbeit relevanten Themen wie Arbeitszeiterfassung, Mitarbeitergespräche, Kündigungsschutz, Elternzeit und vieles mehr. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute steht ein Fall im Mittelpunkt einmal wieder. Es geht um die Weiterleitung geschäftlicher E-Mails an private Accounts. Betriebliche E-Mails mit sensiblen Daten landen ja oft auch auf privaten Accounts der Arbeitnehmer, weil diese die Nachrichten weiterleiten und zu Hause möglicherweise weiter bearbeiten wollen. Was können Arbeitgeber hiergegen tun und wie ist das Verhalten arbeitsrechtlich einzuordnen? Ausgangspunkt ist, wie angesprochen, ein Fall des OLG München vom 31.07.2024. Lieber Dr. Lelei, welcher Sachverhalt lag denn unserem Ausgangsfall zugrunde?
Ich finde, das ist ein super spannender Fall, alleine nur deswegen, weil er mal wieder vor Augen führt, wie streng die Gerichte, und jetzt ja nicht die Arbeitsgerichte, sondern hier ja OLG München, aber die Gerichte eben insgesamt bei diesen Datenschutzverstößen mittlerweile sind. Das wird teilweise bei den Arbeitnehmern oder sonstigen Beschäftigten immer noch unterschätzt. Es ist aber so, und dieser Fall, der bestätigt das nochmal. Hier ging es um ein Vorstandsmitglied, das aus wichtigem Grunde, § 626 BGB, gekündigt wurde. Und da ging es, wie Sie auch schon in der Anmoderation, Herr Krabel, sagten, um die Weiterleitung von E-Mails an einen privaten Account. Und das OLG München, das arbeitet da heraus, dass das Verstöße sind gegen die DSGVO, zum Beispiel Artikel 5 Absatz 1 Lit F, nicht? Das ist dort geregelt. Und das Interessante ist eben, dass der Fall natürlich bestimmte, sag ich mal, Eigenarten hat, aufgrund des, dass es ein Vorstand ist, da spielt ein bisschen Aktienrecht eine Rolle, aber die Grundsätze, die da abgehandelt werden, die gelten auch für ein Arbeitsverhältnis. Das heißt, da können wir uns eben gut dran orientieren mit den Stichworten Verschwiegenheitspflichten, Datenschutzverhalten und diese ganzen Dinge.
Ja, und daher bin ich gespannt, wie Sie die Entscheidung des OLG München einordnen. Wie hat dieses entschieden und deckt sich das möglicherweise mit den Entscheidungen in der Vergangenheit von anderen Gerichten?
Ja, ich denke, das tut es, wenn man die entsprechende BAG-Rechtsprechung daneben legt. Und interessanterweise bezieht sich ja auch das OLG München in seiner Entscheidung auf BAG-Rechtsprechung. Das heißt, die sehen das selber schon und sagen, naja, hier sind das ganz parallele und auch ähnlich zu wertende Vorgänge. Und hier wird es klar herausgearbeitet, dass es sich um eine schwere Vertragspflichtverletzung handelt, wenn vertrauliche betriebliche Informationen ohne Berechtigung und damit eben auch unter Verletzung von Datenschutz und Verschwiegenheitspflichten weitergeleitet werden. Und das ist eine Parallele, mit der sich eben nicht nur Vorstände auseinandersetzen müssen, sondern auch in Anführungszeichen normale Arbeitnehmer.
Ja, ich denke auch, dass da einiges jeden Tag passieren wird. Zunächst sieht das Ganze ja relativ klar und einfach aus, aber worin besteht denn ganz konkret der arbeitsvertragliche Pflichtverstoß des Arbeitnehmers bei der Weiterleitung geschäftlicher E-Mails? Also sind davon wirklich sämtliche E-Mails umfasst?
Ja, Sie sprechen das absolut natürlich zu Recht an, Herr Krabbel. Es gibt da in der Praxis immer wieder Schwierigkeiten, das etwas flapsig gesagt auseinander zu sortieren. Gerade dann, und deswegen wird das ja auch immer geraten, das eben nicht so zu machen. Gerade dann, was aber leider immer noch viele Unternehmen machen, also leider jetzt aus Unternehmenssicht, aus Arbeitgebersicht, die nämlich sagen, du darfst diese E-Mail-Accounts auch privat nutzen, dann kommt es nämlich regelmäßig zu der Konstellation, dass erstmal nicht klar unterschieden werden kann zwischen privat genutzten oder privat veranlasster E-Mail-Korrespondenz und dienstlicher E-Mail-Korrespondenz. Das ist dann schon die erste große Weichenstellung, die man nehmen muss. Und insbesondere natürlich dann, wenn sich derjenige darauf berufen kann und dann sagen kann, ja, ich durfte das ja sogar privat benutzen, weiß gar nicht, was ihr habt. Aber der sichere Grund der Vertragspflichtverletzung ist sicherlich dann erreicht, wenn wir uns unterhalten über den Verstoß gegen Vertraulichkeits- und auch Datenschutzvorgaben, wie das in diesem Fall ja auch war. Das sind eben klare Vertragspflichtverletzungen. Aber völlig richtig, in der Praxis gibt es da einen Graubereich, den man aus meiner Sicht, und das ist der Tipp aus der Praxis, immer dann gut vermeidet, wenn man klare Regeln hat, dass zum Beispiel dienstliche E-Mail-Accounts eben nicht privat genutzt werden müssen, dürfen.
Worauf werden denn der Pflichtverstoß und nachfolgende Sanktionen gestützt, wenn keine Regelungen im Arbeitsvertrag zu finden sind?
Ja, also der Pflichtverstoß, der wird regelmäßig ja, also ich meine, man kann immer gut zurückgreifen auf den Paragraphen 241 Absatz 2 BGB, das ist ja die Rücksichtnahmepflicht, aber eben dann eben auch auf die Rechtsprechung zu Paragraphen 626 BGB. Und da sind wir wieder am Ausgangsfall, da ist es kein großer Unterschied, ob ich mich unterhalte mit einem OLG München oder ob ich mich unterhalte mit einem LAG München oder mit dem Bundesarbeitsgericht. Da sagen die Gerichte unisono einhellig sagen, wenn du gegen Vertraulichkeits- und Datenschutzvorgaben verstößt, Beschäftigter, Vorstand, Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, dann begehst du einen schweren Vertragsverstoß und das ist ein Kündigungsgrund im Sinne des Paragraphen 626 BGB. Da gibt es ganz viel Rechtsprechung dazu, eine ganz, ganz ausufernde Kasuistik und die ist meiner Meinung nach auch sehr eindeutig.
Ja, zu den Reaktionsmöglichkeiten kommen wir später auf jeden Fall noch. So viel sei schon mal versprochen. Welche Möglichkeiten hat denn aber der Arbeitgeber, wir haben es ja schon angedeutet, im Vorfeld solch ein Verhalten zu verhindern?
Ja, das eine ist, was wir gerade schon angesprochen hatten, nicht? Diese klare Definition, wie dürfen denn E-Mail-Accounts oder weitere Softwarelösungen und so weiter, auch Hardware ist ja auch davon betroffen, wie dürfen die eingesetzt werden, wie macht man das? Das hat man typischerweise ja in einer Internet-Policy geregelt, zum Beispiel auch im Rahmen einer Betriebsvereinbarung. Aber das geht auch dann eben noch weiter, also typischerweise, und das sollte man auch als Compliance-Bestandteil haben, hat man auch Schulungen dazu. Also so etwas ist ja auch Teil von gut gemachten Datenschutz- oder IT-Sicherheitsschulungen. Das kommt in dieser Entscheidung gar nicht so vor, aber die praktische Schwierigkeit, die da häufig ja auch auftritt, ist die, was passiert, wenn da die Unternehmens-EDV, die Unternehmens-IT in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen wird durch Viren und dergleichen. Und dann natürlich klar vertragliche Vereinbarungen, das sind die typischen Geheimhaltungs- oder auch Datenschutzklauseln. Und meiner Meinung nach ist das auch eine klare Aufgabe eines jeden gut gemachten Onboarding-Prozesses. Das heißt also, wenn man neue Beschäftigte an Bord nimmt, dann werden die da schon direkt geschult, trainiert und darauf hingewiesen, wie die Erwartungshaltungen des Unternehmens in diesem sehr, sehr wichtigen Bereich sind.
Dann gehen wir mal einen Schritt weiter und sprechen über ein klassisches Problem auch aus anderen Bereichen. Wie weit können Arbeitgeber, vorausgesetzt es besteht ein Verdacht, denn nachforschen, um mögliche Verstöße festzustellen?
Ich denke, hier hat sich in den letzten Jahren das Klima sicherlich aus Unternehmenssicht verschlechtert, in Anführungszeichen verschlechtert. Die Gerichte sind strenger geworden, weil das Datenschutzrecht, nicht zu Unrecht, eine immer größere Rolle natürlich auch im Beschäftigtenalltag, im Arbeitsleben spielt. Das Datenschutzrecht, Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts spielt eine große Rolle, wird von den Gerichten auch hoch gehängt. Und das steht dann regelmäßig, wenn wir über diese Ermittlungs- und Nachforschungsmaßnahmen, also Stichwort über Ermittlung im Bereich eines Compliance-Verstoßes oder eines Vorgangs, der da Compliance-relevant sein könnte, das spielt immer eine Rolle. Das ist immer dieses große Spannungsverhältnis nicht zwischen diesen Persönlichkeitsrechten, Datenschutzrechten und dem Ermittlungsinteresse des Unternehmens. Die Rechtsprechung ist da aus meiner Sicht streng. Ich hatte es gerade schon gesagt. Stichwort, wie darf ich zum Beispiel E-Mail-Konten einsehen und so weiter und so weiter. Allerdings hilft hier eben auch eine gut gemachte Betriebsvereinbarung. Der praktische Tipp ist immer der, dass man abgestuft vorgeht, dass man natürlich keine Kontrolle 7 Tage die Woche, 24 Stunden durchführt. Aber wenn es anlassbezogen ist, in einem abgestuften Prozess mit Einbindung des Betriebsrates, auch des Datenschutzbeauftragten vorgeht und so die Ermittlungen vorantreibt.
Ja, und ich muss immer ans Strafrecht denken, wenn das zutage kommt. Sind denn Beweisverwertungsverbote denkbar, die ja klassischerweise im Strafrecht zunächst mal verortet sind, aber natürlich auch in anderen Rechtsgebieten eine Rolle spielen?
Ja, da kommen wir jetzt an einen fast umkämpften Punkt wieder hin. Aus meiner Sicht ist es ja eben ein Unterschied, wenn wir über Strafnormen sprechen und die Beweisverwertungsverbote dort, die ja auch gesetzlich normiert sind und auch zu Recht. Warum? Weil man es mit Strafverfolgungsbehörden zu tun hat, die ja ungleich größere und schwerwiegendere Maßnahmen haben, um da zu ihren Erkenntnissen zu kommen. Und deswegen werden die natürlich auch zu Recht gesetzlich in ihre Schranken gewiesen in der SDPO. Das ist meiner Meinung nach im Arbeitsverhältnis eben nicht so. Und trotzdem wird natürlich dieses Thema angesprochen. Also nicht natürlich, aber es wird immer wieder angesprochen. Zuletzt war ja die BAG-Rechtsprechung wieder etwas liberaler geworden und hat immer wieder so gesagt, etwas zusammengefasst, naja, also zum Beispiel Datenschutzverstöße sind nicht per se auch ein Beweisverwertungsverbot. Das heißt also, Beweisverwertungsverbot ist nicht immer dann da, wenn du einen Datenschutzverstoß begehst, Arbeitgeberin. Und interessanterweise sollte das ja in Anführungszeichen wieder zurückgedreht werden in diesem Entwurf des Beschäftigtendatengesetzes, hatten wir zuletzt hier auch im Podcast. Das ist ja, ich sage Gott sei Dank, nicht Gesetz geworden, aber es bleibt meiner Meinung nach ein Kampfplatz, diese Beweisverwertungsverbote im Arbeitsrecht.
Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt, den Sie vorhin schon angesprochen haben. Welche Sanktionsmöglichkeiten hat der Arbeitgeber denn nach einem Verstoß zur Hand? Muss es da immer die Auflösung des Arbeitsverhältnisses sein?
Ja, das muss es nicht. Ich meine, das Portfolio, das reicht von mild bis hart. Komischerweise, der glaube, das haben Sie möglicherweise auch im Sinn, sieht man ja immer wieder nur die Fälle, wo richtig draufgehauen wird seitens des Unternehmens, wo nämlich außerordentlich gekündigt wird und möglicherweise noch Schadenersatzansprüche gestellt werden. Aber Fakt ist ja auch, dass es natürlich auch andere Sanktionen gibt, eine Verwarnung, eine Ermahnung, eine Abmahnung, eine ordentliche Kündigung. Ich denke, die Schwierigkeit besteht darin, dass es gerade in diesen Fällen, also diesen Datenschutzfällen, diesen Vertraulichkeitsverstoßfällen, das Vertrauen so zerstört ist, dass viele Unternehmen sich fast gezwungen sehen, zu kündigen, außerordentlich zu kündigen. Das ist aber nicht zwingend. Und ich versuche da auch in der Beratung immer darauf hinzuweisen und zu sagen, lasst uns hier nicht mit so einer Zwangsläufigkeit den Holzhammer auspacken, lasst uns das anschauen. Aber ich bin offen und gebe zu, in vielen Fällen ist es nicht gewünscht, in vielen Fällen ist der Holzhammer gewünscht seitens des Unternehmens und deswegen sehen wir ja auch diese Fälle dann immer bei Gericht.
Ja, dann liegt meistens auch noch anderes im Argen. Zum Abschluss vielleicht machen wir die Sache rund. Wie sollte denn das Verbot der Weiterleitung bzw. der Umgang mit den sensiblen Daten im Betrieb geregelt werden? Sie hatten es auch schon kurz erwähnt, Stichwort private Nutzung von Hard- und Software des Arbeitgebers während der Arbeitszeit.
Mir fallen da fünf Dinge ein, die aus meiner Sicht auf der To-Do-Liste jedes Unternehmens oder jeder Personalabteilung stehen sollten. Entweder ist das schon Wirklichkeit im Unternehmen oder wenn es noch nicht Wirklichkeit ist, dann sollte man es machen. Einmal muss man aus meiner Sicht, und das ist wirklich ein Muss heutzutage, eine Richtlinie haben. Das kann auch eine Betriebsvereinbarung sein oder idealerweise ist es eine Betriebsvereinbarung zum Umgang mit E-Mail und sonstiger Software im Betrieb. Das geht dann zu diesen Themen wie Kontrolle, aber eben auch Datenschutz und so weiter und so weiter. Dann, und das ist gar nicht zu unterschätzen, kann man ja auch technische Einrichtungen haben, um Kontrolle auszuüben beziehungsweise um bestimmte Dinge zu verhindern. So etwas wie Weiterleitung technisch blockieren, das gibt es, bestimmte Mail-Logs oder rollenbasierte Zugriffe, das sind so ein paar Schlagworte, die aus dem IT-Bereich dann kommen, rein technisch aufgebaut erstmal, aber große Wirkung in der Praxis. Und dann, wenn wir zum Bereich der Hardware kommen, braucht man aus meiner Sicht eben auch Richtlinien, die sich damit beschäftigen. Das sind die berühmten Geräterichtlinien, also zum Beispiel private Nutzung ausgeschlossen oder eben nur nach klaren zeitlichen oder sachlichen Vorgaben. Und dann, das ist das Wichtigste, das ist die Schulung, das Training und natürlich das Anschauen, ob es auch eingehalten wird. Das ist aber in jeder Compliance-Maßnahme so. Wird aber immer wieder, das muss ich ganz offen sagen, finde ich, zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Viele dieser Dinge geschehen auch aus Unwissenheit und zumindest das sollte man durch regelmäßiges Training, regelmäßige Schulung abstellen.
Und vor allem sollte es dann keine Probleme geben, wenn man all Ihre Tipps beherzigt. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.